Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, unserer zweiten Folge, die sich der Jugend in Deutschland Trendstudie widmet, die du, lieber Kilian, mit Simon Schnetzer und Dr. Klaus Hurrimann ins Leben gerufen hast, beziehungsweise auch dieses Jahr wieder veröffentlicht habt. Wir sprechen heute über Social Media.
Ja, ich bin gespannt. Freut mich. Cool, dass wir darüber nochmal eine Folge machen und nochmal da richtig tief eintauchen können, weil es gibt echt coole Ergebnisse und ich bin da richtig begeistert, dass wir das auch hier nochmal so cool behandeln können.
Kommen wir erstmal zu dir. Nutzt du irgendein Tool, das deine Bildschirmzeit reguliert, beziehungsweise dir den Reminder gibt, gewisse Apps zu schließen?
Ich habe in Instagram diesen Auto-Reminder, wenn man zu viel Zeit verbringt.
Aber den habe ich auch.
Wie den viel Zeit? Ich dann trotzdem meistens weg. Wie ist es bei dir?
Wie viel Zeit hast du da angegeben?
30 Minuten.
Ich habe 15 Minuten. Klicke ich auch ständig weg.
Aber ich meine, wir benutzen es ja auch beide, du noch ein bisschen mehr, aber ich benutze es ja schon auch beruflich, dass ich da ein bisschen Content poste im Pipapo. Ich breche das durch regelmäßig, muss ich sagen. Ich merke aber zum Beispiel, wenn ich meine, es beginnt ja um 24 Uhr, also 0 Uhr, und wenn ich nachts noch wach bin und am nächsten Morgen es dann schon zu ist, dann merke ich, fuck, ey, das war jetzt unnötig, da nachts noch vielleicht drauf gedaddelt zu haben oder so. Ja. Und sonst, was ich benutze, ist diese Farbmöglichkeit am iPhone, dass die Apps nicht mehr farbig sind abends. Hast du davon gehört?
Ja. Ja.
Weil ja auch ForscherInnen, gerade PsychologInnen, rausgefunden haben, dass es gerade für Jugendliche und junge Erwachsene, aber eigentlich für alle, extrem ansteckend ist, wenn diese Apps immer schriller werden und farbiger werden. Und dass man da eben auch eine gewisse Sucht entwickeln könnte oder verleitet ist, da drauf zu klicken, wenn sich da irgendwie an dem Icon irgendwas schrill bewegt oder irgendwie, ja nicht bewegt, aber dort irgendwie heraussticht. Und deswegen gibt es eben selber die Möglichkeit, dass die Apps abends farblos sind, also gedimmt sind. Und ich merke tatsächlich, dass ich dann auch weniger drauf klicke. Das ist echt interessant.
Ja, cool, okay. Ein Hack, den ich noch nutze und der ist sehr radikal, ich habe keine Push-Nachrichten mehr. Ich bekomme nur SMS. Ganz oldschool.
WhatsApp hast du auch keine Push-Nachrichten?
Nee.
Hey, wenn ich dir dann schreibe, dann musst du in WhatsApp reingehen, um zu sehen, dass ich dir geschrieben habe.
Dann habe ich den, also in der Regel sitze ich dann ja am Laptop und da habe ich dann WhatsApp offen. Und weil mir natürlich eben auch, so wie du, eben viele Leute dann im Jobkontext über WhatsApp schreiben, obwohl ich eigentlich
du im Status das drinstehen hast.
Genau, ich habe in meinem Status drinstehen, dass WhatsApp für mich eine private Plattform ist oder ein privater Kanal und ich E-Mails haben möchte im Jobkontext. Bei dir ist das was anderes auf jeden Fall. Okay, aber okay. Jetzt
wäre es ein bisschen stressig, wenn ich dir jetzt immer eine E-Mail
schreibe. Nein. Es richtet sich eher an so Kunden oder so, die mir keine Ahnung, irgendwie schnell endlos lange Sprachnachrichten oder so schicken. Mhm. Und das ist dann ein richtiger Zeitinvest oder Zeitfresser. Und tatsächlich, ich bekomme nur noch SMS.
Das ist spannend. Ja. Dafür habe ich zwei verschiedene WhatsApp-Accounts dafür, dass ich extra mit der Geschäftsnummer quasi einen eigenen WhatsApp-Account habe, dass ich das zumindest trennen kann, auch privat. Aber Push-Nachrichten sind an, könnte ich mal noch dran feilen. Das ist ein guter Punkt.
Aber wie nehmen denn andere junge Menschen in Deutschland laut eurer Studie ihre Social-Media-Nutzung wahr? Ist das etwas, was sie als positiv empfinden oder etwas, das sie vielleicht sogar als belastend empfinden?
Ja, tatsächlich sowohl als auch. Es gibt nicht diese eine Richtung. Wir erleben eindeutig, und das ist wirklich eindeutig, junge Menschen, die selbstverständlich zum Smartphone greifen, die auch sagen, das Smartphone gehört inzwischen dazu. Wir haben die Hälfte junger Menschen, die sagen, ohne Smartphone würde ihr Leben auch gar nicht funktionieren. Das kann man diskutieren, im Positiven wie im Negativen. Ich finde tatsächlich, ist es vielleicht auch einfach ein Zugeständnis der Zeit. Denn auch wenn wir mit Elternleuten sprechen würden, die das wahrscheinlich zustimmen.
Es fängt doch schon beim Deutschland-Ticket an. So,
ja, dafür brauchst du ganz genau, für die Infrastruktur allein schon, digitale Infrastruktur. Gleichzeitig sehen wir halt auch, gerade bei jungen Menschen, es war während der Pandemie so ein Fluchtort ins Digitale, das Smartphone, Social Media, und wird auch danach weiterhin sehr, sehr intensiv genutzt. Und da sind wir dann auch ein bisschen bei dem Negativen, denn es sagen auch viele junge Menschen, die Mehrheit nämlich, die sind der Auffassung, dass Social Media zu dem Anstieg an Belastungen beiträgt. 45% sagen, dass ihnen selber die Zeit auf Social Media nicht so gut tut. Und das ist eigentlich die interessanteste Zahl, finde ich tatsächlich, und eine der spannendsten Zahlen, 35%, also mehr als jede dritte Person, gibt von sich selber an, dass ihr eigenes Nutzungsverhalten des Smartphones als Sucht zu bezeichnen ist. Also sie würden sich selber als süchtig kennzeichnen tatsächlich. Und das ist schon sehr interessant. Dann haben wir ein Drittel junge Menschen, die das offen zugeben. Dieses Drittel ist auch deutlich häufiger mit depressiven Symptomen, mit Angstzuständen oder Antriebslosigkeit konfrontiert. Das haben wir übereinander gelegt, die Korrelation rausgerechnet. Das sieht man schon deutlich. Da gibt es aber natürlich auch eine gewisse wissenschaftliche Einordnung, denn es kann ja auch sein, dass die Person vielleicht bereits psychische Belastungen hat und dann auch abhängig ist vom Smartphone, weil sie sich nicht mehr traut, nach außen zu gehen oder einfach weniger Kontakt draußen hat, sich nicht in der Lage fühlt, auch einfach psychisch oder physisch auch. Das gibt es natürlich auch, da muss man schon einordnen. Es ist nicht rein kausal, dass zu viel Smartphone-Nutzung auch zu vielen psychischen Belastungen und Symptomen führt. Das glaube ich nicht. Es ist schon beidseitig, diese Richtung.
Und was dieses Thema natürlich so kompliziert macht, ist einfach die Tatsache, dass es keine oder bislang keine richtige Definition von Social-Media-Sucht oder Internetsucht gibt. Das wird uns heute nämlich auch unser Gast erzählen. Und zwar ist das Dr. David Surges von der Techniker-Krankenkasse. Er ist Experte für psychosoziale Gesundheit und außerdem zu Gast heute Amelie Marie Weber. Sie ist Journalistin und hat unter anderem das Buch Generation Hoffnung geschrieben. Passt vom Titel her auch ganz gut zu eurer Jugendstudie, würde ich sagen. Und absolut. Sie ist Host bei der Tagesschau. Heute hört ihr hier nur ihre Stimme, aber ich bin mir ziemlich sicher, wer der Tagesschau auf Instagram oder auch TikTok folgt, kennt definitiv Amelies Gesicht. Und mit ihr sprechen wir heute auch über Social Media. Bevor wir zu unseren Gästen springen, Kilian, es gibt ja Länder, es gibt Australien, die sagen, wir sind da jetzt ganz radikal, wir ziehen da eine ganz klare Grenze. Bei uns gibt es Social Media erst ab 16 Jahren. Befürworten das die Jugendlichen in eurer Studie?
Sie selber befürworten es nicht tatsächlich, also zumindest nicht mehrheitlich. Sie sind aber sehr, sehr zwiegespalten. Wir haben eigentlich ein Drittel, die sagen so, ja, würde ich zustimmen, 94%. Wir haben 37%, also ein bisschen mehr, die sagen, nö, würde ich nicht zustimmen. Und die übrigen sind dann genau in der Mitte und sagen, wüssten sie jetzt nicht so ganz zu beurteilen, können sich nicht so ganz entscheiden. Also eigentlich sehr, sehr gemischte und gespaltene Lager. Die anderen Altersgruppen sind ein bisschen mehr fürs Verbot, 40% und 38%, die anderen beiden Altersgruppen, also 30, 49 und 50 bis 69. Aber auch hier ist nicht, dass die Mehrheit für so ein Social-Media-Verbot wäre. Wir haben auch schon mal es angeschnitten, es wäre ja wirklich die letzte Instanz. Es wäre wirklich, also meiner Meinung nach, die letzte Instanz, Social-Media zu verbieten, dann wenn wirklich alles andere gescheitert ist. Ich hoffe, dass es andere Lösungswege da gibt, von Kompetenzen, die wir vermitteln können, auch die Betreiber da viel mehr in die Pflicht zu nehmen. Aber ja, die Jugendlichen selber, die jungen Erwachsenen, befürworten das nicht in der Mehrheit.
Und bevor wir jetzt über die anderen Möglichkeiten, die wir noch haben, sprechen, stellen wir euch einmal den Partner dieser Folge vor und dann springen wir ins Gespräch.
Darf ich ganz kurz einhaken? Ich würde noch eine Sache sagen wollen, die habe ich letzte Woche angeteasert. Es dauert nur eine halbe Minute oder so.
Okay.
Statt dem Bevor, und dann können wir das reinmachen.
Aha.
Ja. Es geht um Social Media, nämlich in dem Begriff. Das habe ich letzte Woche angeteasert. Und eine Sache, die ich auch noch ganz interessant finde, da hat mich Klaus Hogelmann tatsächlich aufmerksam gemacht. Er hat angeregt, dass ich nicht mehr den Begriff soziale Medien verwenden soll. Also er hat gemeint, natürlich, es ist ein bestehender Begriff, er verwendet ihn schon auch, aber er ist sehr vorsichtig und will das in Anführungsstrichen setzen. Denn seiner Meinung nach ist ein Social Medium, ein soziales Medium, etwas, was wirklich auch sozial ist und auch wirklich diese Absichten hat. Und da sind wir auch ein bisschen bei den Betreibern und wie sie sich derzeit verhalten. Auch seiner Meinung nach, das darf ich so sagen, aber auch der Auffassung nach derzeit, auch meiner, ist daran alles, aber wahrscheinlich nicht sozial. Es schafft derzeit nicht viel Mehrwert, sondern führt eher zu Spaltung, meiner Meinung nach. Es hätte so viel mehr Potenzial, aber es ist kein soziales Medium an sich. Es wird sehr, sehr oft wiederholt, dieser Begriff. Ich benutze ihn ja selber auch, weil ich mir schwer damit tue, digitale Medien oder Plattformen zu sagen, die ganze Zeit umzuschreiben. Aber finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich finde, das ist auch auf jeden Fall ein spannender Aspekt, der zu unserem heutigen Partner passt, der nämlich tatsächlich ein Projekt ins Leben gerufen hat, um die digitalen Medien wieder ein bisschen sozialer zu machen. Du stellst ihn vor.
Sehr gerne. Denn bevor wir in die Gespräche springen, möchten wir euch jetzt diesen offiziellen Partner der Folge Flock mal vorstellen. Es ist die Techniker Krankenkasse. Deutschlands größte Krankenkasse hat den Zusammenhang von mentaler Gesundheit und der Nutzung digitaler Medien natürlich längst auf dem Zettel und bietet dementsprechend Hilfe an. Unter anderem in Form des Projekts Gemeinsam Klasse sein, das sich an Schulen in ganz Deutschland richtet. Bei dem Projekt geht es darum, Schulen nachhaltig in der Prävention von Mobbing und Cybermobbing zu stärken, sodass Mobbing im besten Fall gar nicht erst entsteht. Ziel ist es, die sozialen Netzwerke und das Klassenzimmer wieder zu einem Ort zu machen, an dem es kein Gegeneinander gibt, sondern ein Miteinander. Das Projekt richtet sich speziell an die Klassenstufen 5 bis 7 und alle weiteren Informationen zum Projekt hört ihr später im Gespräch mit David und ihr findet die dazugehörigen Links natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt starten wir. Wir wünschen euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk.
Und da ist sie uns zugeschaltet, die liebe Amelie. Amelie, wir sprechen heute über Social Media mit dir.
Ja, ich freue mich.
Und wir freuen uns sehr, dass du am Start bist. Kian hat gerade schon so ein paar Insights aus der Studie geteilt. Über die Hälfte, 55% der jungen Menschen sieht in Social Media einen Treiber für psychische Belastungen. Wie siehst du das denn? Du bist ja Journalistin, arbeitest für die Tagesschau und eigentlich ist es ja auch dein Ziel oder euer Ziel, dass junge Menschen Zeit vorm Bildschirm verbringen, oder?
Naja, unser Ziel ist, junge Menschen zu informieren. Und das tun wir vor allen Dingen auf den sozialen Medien, weil sie dort viel Zeit verbringen. So würde ich es bezeichnen.
Und da sind wir schon direkt im Thema. Junge Menschen, gerade wenn es neue Regelungen oder strengere Regelungen für junge Menschen auf Social Media gibt, gerade auch Stichwort Alterskontrolle oder Altersbegrenzung ab 16 oder so, inwiefern ist das in deinen Augen überhaupt sinnvoll? Denn die würden alternativ ja nicht unbedingt zur Tageszeitung greifen, um sich zu informieren, sondern die würdet ihr dann im Zweifel gar nicht mehr erreichen, oder?
Voll. Also ich muss sagen, ich bin einfach kein Fan von Verboten. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei mir war es immer so, wenn man mir was verboten hat, hatte ich erst recht Lust drauf. Ist vielleicht sogar immer noch so, war nicht nur als Teenie so. Und von daher glaube ich nicht, dass das Problem löst. Und im Gegenteil, du hast es gerade schon angesprochen, den Umgang mit sozialen Medien lernt man ja, wenn man mit ihnen umgeht. Wenn das jetzt verboten wird oder erst ab 16 ist, dann glaube ich nicht, dass es der Medienkompetenz zuträglich ist, sondern eher, dass sie das dann im Heimlichen machen, zum Beispiel auch, wenn sie verstörende Inhalte sehen, weniger mit Lehrerinnen oder Eltern darüber sprechen, weil es ist ja was Verbotenes. All solche Dinge muss man da ja beachten, deswegen so ein einfaches Verbot ist für mich irgendwie nicht die Lösung der Probleme. Und dann, na klar, auch aus der Sicht einer Nachrichtenjournalistin, wenn sie dann nicht mehr auf Social Media sind, sie werden nicht Bücher oder Zeitung lesen in der Zeit. Wo erreicht man sie dann noch mit dem Zeitgeschehen? Von daher, das stimmt. Ich bin kein Fan von Verboten und ich glaube, es geht vielmehr darum, Medienkompetenz zu erhöhen und auch Newsangebote zu schaffen, die eben nicht verstörend sind und der mentalen Gesundheit irgendwie schaden, sondern die helfen und auch Lust machen, sich einzubringen und zu informieren.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, verstörende Inhalte. Davon gibt es ja aktuell ziemlich viele. Wir erleben diese multiplen Krisen, über die Kian ja auch in seiner Studie spricht bzw. schreibt. Wie sollten denn Nachrichten aufbereitet sein, damit sie eben nicht so verstörend wirken und damit sie eben nicht so belastend wirken, gerade für junge Menschen?
Also die Rede ist oft von konstruktivem Journalismus. Konstruktiver Journalismus bedeutet, dass man nichts schönredet, aber Lösungen aufzeigt und viel über verschiedene Perspektiven spricht und vor allen Dingen eben über Lösungen, über Dinge, die schon gut laufen. Ich habe selbst ein Buch geschrieben, Generation Hoffnung, da geht es auch ganz viel um die Krisen und wie junge Menschen damit umgehen. Und da versuche ich so eine Art von konstruktivem Journalismus zu machen. Ich zeige auf, was ist, ich rede nichts schön, aber ich frage dann eben in jedem Problemfeld, bei jeder Krise, okay, aber was machen wir jetzt daraus? Was läuft schon in die gute Richtung? Was macht uns Hoffnung? Und ich glaube, das ist eine Herangehensweise, die da helfen könnte. Und das gilt ja nicht nur für junge Menschen. Nachrichtenmüdigkeit betrifft ja alle Altersgruppen. Junge eben ganz besonders. Und konstruktiver Journalismus kann da eine Lösung sein.
Und befindet ihr euch da, spitz gefragt, bei der Tagesschau nicht auch irgendwie in so einem inneren Konflikt oder beziehungsweise diesen Konflikt, den wir auf Social Media generell haben, denn es muss alles irgendwie einen steiler Einstieg haben. Es muss alles irgendwie besonders zugespitzt sein, damit es eben Aufmerksamkeit erregt, damit junge Menschen oder generell User und Userinnen da dranbleiben und die Inhalte überhaupt konsumieren. Denn wenn es zu langweilig aufgemacht ist und auch so ein Nachrichtenthema nicht zu spitz ist, dann konsumiert das im Zweifel niemand.
Ja, ich glaube, diesen Konflikt haben viele Journalistinnen und Journalisten, denn natürlich will man Reichweiten machen. Das Gute bei den Öffentlich-Rechtlichen, wie eben uns, ist, dass wir nicht monetär darauf angewiesen sind, nur die Dinge zu machen, die am besten klicken. Das ist bei den Privaten noch viel mehr der Fall. Trotzdem wollen wir natürlich auch, dass unsere Inhalte Leute erreichen und haben den Anspruch, Inhalte so zu erzählen, dass die Leute drauf schauen, dranbleiben und so weiter. Von daher, klar, beschäftigt uns das, aber wir geben uns dieser Aufmerksamkeitsökonomie eben nicht hin. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir jetzt 6 Millionen Instagram-Follower haben, so viel wie kein anderes Medienhaus in Deutschland, und bei TikTok die meisten, weil wir eben diesem Standard treu bleiben und viele eben doch sagen, nein, ich möchte diese unaufgeregteren Nachrichten.
Und weil ihr ja nicht nur tagesaktuelle Nachrichten bringt, sind auch schöne Stories von der Seite, oder? Also ich weiß von manchen Reels von der Tagesschau auf Instagram zum Beispiel, da kommt ja dann die schöne Geschichte von dem Fischer irgendwie aus Island oder so beispielsweise irgendwie. Genau. Irgendwelche Stories, die nicht tagesaktuell vielleicht jetzt unbedingt eine Einmeldung wert sind, sondern ein bisschen auch dahinter gehen, oder?
Voll. Wir versuchen das ganz bewusst zu machen, weil wir sehen, also das Tolle an Social Media ist ja, man sieht ja an den Zahlen, über welche Videos gewinnen wir zum Beispiel neue Follower. Und auch so Videos wie Susanne Daubner liest die Jugendwörter vor, ja, die jeder kennt. Und wir machen ja wirklich einiges auch an so hintergründiger, fast schon Comedy so ein bisschen und vielen so Plus-X-Themen, wie du sie gerade ansprichst, die jetzt nicht um 20 Uhr in der Tagesschau kämen. Aber wir sehen, dass gerade über diese Videos viele neue Follower kommen, die dann natürlich im nächsten Schritt auch die klassischen Nachrichten ausgespielt bekommen. Das heißt, das ist genau der Grund, warum wir solche, wir nennen die Plus-X-Themen, auch im Social-Media-Programm haben sozusagen.
Und welche Rolle spielen bei der ganzen Sache Influencer und Influencerin, vielleicht auch Newsfluencer, gibt es ja auch in dem Zusammenhang. Siehst du sie eher als Gefahr in Anführungsstrichen oder ist das auch etwas, oder sind das eben auch Menschen, die zu einem guten Meinungsbild in den sozialen Medien beitragen, oder denkst du eigentlich eher, nee, das verwirrt junge Menschen eher, oder beziehungsweise, weil es eben dann so spitz formuliert ist, dass das junge Menschen eher eben oder zu dieser psychischen Belastung von jungen Menschen beiträgt, so herum?
Ich glaube, das lässt sich so pauschal nicht sagen, denn es gibt so viele Influencerinnen und Influencer und es gibt einige, die aus meiner Sicht einen großartigen Job machen und es gibt einige, die keinen ganz so großartigen Job machen. Fakt ist, dass sie influenzen, dass sie wahnsinnig viel Einfluss auf diese jungen Menschen haben und dass sie deshalb Beachtung verdienen. Und ich finde, dass oft, zumindest auch in Medienhäusern, ein bisschen verächtlich über Influencer gesprochen wird. Das halte ich für total falsch. Ich glaube, man kann sich dort viel abschauen tatsächlich. Nämlich, wie erreichen die jungen Menschen? Wie schaffen die es, dass die denen so krass vertrauen? Das sind ja alles Dinge, nach denen sich Medienhäuser sehnen. Nach solchen Reichweiten und so einem hohen Vertrauen in jungen Zielgruppen. Gleichzeitig könnten sich eben Influencer auch sehr viel bei Journalistinnen und Journalisten abschauen, was eben die Trennung zwischen Meinung und Werbung, die Trennung zwischen Meinung und Information angeht zum Beispiel, was generell hintergründiges Informieren angeht, ordentliches Recherchieren, all sowas. Also ich glaube, beide Seiten könnten da viel voneinander lernen und ich spreche mich immer wieder dafür aus, auch miteinander zu kooperieren und gemeinsam Inhalte zu verbreiten, weil ich glaube ja, dass man gegenseitig viel voneinander lernen und voneinander profitieren kann.
Und welche Tipps würdest du jetzt jungen Menschen geben, wenn es um die Frage geht, wie sie ihren Feed kuratieren können, wem sie folgen sollten und wem sie nicht folgen sollten? Oft erkennt man es, du hast es gerade zum Beispiel Meinungsmache in Anführungszeichen ja angesprochen, oft erkennt man das ja gar nicht, wie man beeinflusst wird in der eigenen Meinung. Gibt es da eine journalistische Checkliste?
Mein Eindruck ist, und Kilian, dazu kannst du vielleicht auch was sagen, dass junge Menschen ein ziemlich gutes Gespür dafür haben, was da passiert. Und dass das was ist, was gerade auch ältere Generationen unbedingt lernen müssen und junge Menschen schon sehr gut beurteilen können, was ist Werbung, was steckt dahinter, wenn mir ein Influencer sowas sagt. Ist auch klar, die sind damit groß geworden, ne? Während wenn ich mir so angucke, was Menschen im Alter meiner Eltern bei WhatsApp verbreiten, da zieht sich mir in mir alles zusammen, ja. Also ich glaube, das gilt für alle. Aber natürlich muss man darauf achten, wie fühle ich mich mit Inhalten? Also es geht ja auch ganz viel um mentale Gesundheit, mit Vergleichen, unter Druck setzen. Wenn mir ein Account nicht gut tut, dann entfolge ich oder schalte den stumm, wenn es mir unangenehm ist zu entfolgen. Und ich glaube, was Nachrichten angeht, natürlich alle der Tagesschau folgen, das ist ja klar, aber eben auch anderen Nachrichtenkanälen. Also es ist ganz wichtig, sich vielfältig zu informieren. Es besorgt mich sehr, wenn Leute sagen, meine Nachrichtenquelle sind Hoss und Hopf, ja, diese Influencer. Bin ich so, von mir aus, guck denen zu, nur guck dir auch noch alle anderen an. Guck dir auch noch die Tagesschau an, guck dir auch noch die Zeit und den Spiegel an und bild dir dann deine Meinung. Also ganz, ganz wichtig ist, sich vielfältig zu informieren. Und das ist ja das Tolle, dass es ganz viele tolle Angebote gibt.
Ja, du sprichst es an. Ich habe da gerne ein paar Zahlen aus unserer Studie. Wir haben junge Menschen, aber auch die anderen Altersgruppen, wir haben ja alle drei Altersgruppen drin gehabt, die haben wir danach gefragt, was denn ihre wichtigsten Informationskanäle sind, für die, auf die sie sich bewegen, um sie auch politisch vor allem zu informieren. Da ist bei jungen Menschen tatsächlich auf Platz 1 Social Media, wie du ansprichst, 53%. Dann kommen aber auch ganz konkrete Nachrichtenwebsites, Newsportale, auch Push-Nachrichten mit 36%. Google, Fernsehsendungen und dann auch der Freundeskreis, also die Eltern, das engere Umfeld, das da auch noch eine ganz große Rolle spielt. Interessant sind dann aber vor allem auch die Altersunterschiede, denn es dreht sich natürlich komplett um zwischen den beiden Altersgruppen, wenn wir die 14- bis 29-Jährigen nehmen und die 50- bis 69-Jährigen. Bei den 50- bis 69-Jährigen geht auf Platz 1, was denkt ihr?
Fernsehen?
All den? Ja, Fernsehsendungen, ganz klar, mit 71%, Riesenpunkt. Und dann aber auch ja, Nachrichtenwebsites, also auch digital sind die jetzt nicht abgehängt, die Älteren. Das ist immer, was man auch so häufig versteht, was so häufig gesagt wird irgendwie. Die Jungen, die bewegen sich digital unterwegs und die Älteren sind da komplett raus. Das sind schon alle dabei. Aber natürlich halt auch auf ganz verschiedenen Medien, gell? Und gerade auf Social Media sehen wir auch einen Riesenunterschiede natürlich, weil Facebook bei jungen Menschen immer mehr abnimmt, immer geringere Zahlen hat, während die Älteren dort sich immer mehr dorthin trauen oder dort auch diskutieren und auch sagen, sie mögen dort die Diskussionskultur. Wo jüngere Menschen sagen, sie kommen gar nicht in den Austausch mit den Älteren. Das finde ich auch einen ganz, ganz spannenden Punkt.
Amelie, du hast gerade schon das Stichwort mentale Gesundheit reingeschmissen. Kian, vielleicht kannst du an dieser Stelle nochmal sagen, fühlen sich denn andere Altersgruppen von Social Media, von Nachrichten insgesamt auch, genauso getriggert wie die jungen Menschen, was ihre mentale Gesundheit angeht?
Nee, tatsächlich nicht. Das betrifft in unserem Sample schon eher die Jüngeren, die das wirklich als krasse Belastung wahrnehmen, auf sich projiziert. Die Älteren nehmen das trotzdem wahr, dass diese Krisen, dass auch die Nachrichtenlage, dass auch Social Media zum schlechteren Selbstbild und zu psychischer Belastung beiträgt, aber projizieren es nicht auf sich selbst. Die sind da, wir könnten resilienter sagen, vielleicht auch abgehärteter oder einfach sehen sich In-Group, Out-Group, sagen sie, haben damit nicht so viel zu tun. Es sind eher die Jüngeren, die das belastet. Und die Jüngeren selber sind so selbstreflektiert, die dann sagen schon, ich habe das Gefühl, mein Selbstbild verschlechtert sich durch Social Media oder die Nachrichtenlage, die führt dazu, dass ich nicht optimistisch bin, was meine eigenen Belastungen angeht und wirklich mich schlechter fühle.
Und genau deshalb wollen wir jetzt noch mal tiefer in das Thema mentale Gesundheit in Kombination mit Social Media reintauchen und springen dafür zu unserem nächsten Gesprächspartner, Dr. David Surgus von der Techniker Krankenkasse. Er ist Experte für psychosoziale Gesundheit und studierter Psychologe. Und mit ihm sprechen wir jetzt noch mal darüber, was Social Media aus psychologischer Sicht mit jungen Menschen macht. So, und ich sitze jetzt im Studio. Mir gegenüber ist Dr. David Surgus, Experte für psychosoziale Gesundheit von der Techniker Krankenkasse. Und David, du beschäftigst dich auch mit dem Thema Medienkompetenz. Wir zoomen erstmal raus. Warum ist denn das Thema Social Media gerade für junge Menschen so reizvoll?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Social Media haben tatsächlich einen großen Reiz, nicht nur auf Junge, sondern auf uns alle. Und das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es so, dass die Grundidee von Social Media die ist, Leute zusammenzubringen, in Austausch zu kommen, Leute mit gemeinsamen Interessen zu finden. Und dafür ist es auch gut. Also dafür nutzen Menschen auch Social Media. Und das erfüllt da ein gewisses Bedürfnis, dass man sich austauschen kann, dass man auch neue Ideen, neue Perspektiven kennenlernen kann, einen Blick über den Tellerrand, vielleicht auch Lebensentwürfe kennenlernen kann, die man so nicht kannte. Und kann da eben sehr bereichernd sein. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass hinter diesen Apps ja in der Regel Konzerne stecken mit Interessen. Und das Hauptinteresse von Social Media ist, uns alle in den Apps zu halten und unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit zu gewinnen oder uns sozusagen dazu binden. Und da steckt sehr viel Technik und sehr viel Überlegung hinter, wie das gelingt. Und die Apps sind eben genau darauf ausgelegt, möglichst lange online zu sein, immer sozusagen um die Ecke die nächste Belohnung, das nächste Video. Und das ist eben auch eine der Gefahren bei Social Media, dass sie sozusagen uns sehr beschäftigen und uns gleichzeitig auch scheinbar irgendwie belohnen, was sie auf die lange Perspektive aber gar nicht tun.
Und das heißt, zugespitzt könnte man jetzt durchaus sagen, Social Media und die Plattformen haben das Ziel, uns gewisserweise süchtig zu machen, zugespitzt. Und für andere Suchtmittel in unserer Gesellschaft gibt es ja eine Altersbegrenzung. Darüber haben wir vorhin auch schon mit Amelie Weber gesprochen. Was ist denn deine Meinung? Brauchen wir für das Suchtmittel Social Media eine Altersbegrenzung ab 16, wie es ja zum Beispiel ein paar andere Länder mittlerweile auch besprechen oder vielleicht auch durchsetzen, Stichwort Australien.
Ja, die Diskussion kenne ich und wird ja auch in Deutschland immer wieder diskutiert. Ein allgemeines Verbot oder eine allgemeine Altersbegrenzung halte ich für wenig zielführend. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen und wir müssen gerade bei Social Media auch anerkennen, dass das ja zu unserem alltäglichen Leben gehört. Also es ist ja nicht so, dass das wie Alkohol oder Zigaretten sozusagen nicht immer gesellschaftlich akzeptiert ist, sondern es gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Wir haben mittlerweile alle Medien, alle Institutionen sind in Social Media Kanälen vertreten. Und da ist es unrealistisch, wenn wir einen Teil der Gesellschaft, nämlich die jungen Menschen, davon ausschließen. Sie werden sowieso Zugang dazu finden, ob sie wollen oder nicht. Und das wäre dann eben nicht realistisch, dass wir hier komplett ein Verbot unter 16 Jahren einführen.
Jetzt muss ich aber noch mal ganz spitz nachfragen. Ist es nicht auch so, dass unter 16-Jährige schon irgendwie ihren Zugang zum Beispiel zu Alkohol auch finden, wenn sie es denn wollen? Also wenn ich mich jetzt an meine, keine Ahnung, Zeit als 14-, 15-Jährige erinnere, wenn ich es wollte, dann war das durchaus möglich.
Genau, deswegen ist es auch wenig sinnvoll, da so ein pauschales Verbot einzuführen, beziehungsweise man muss sich bewusst sein, dass das das Problem nicht löst. Viel wichtiger ist, dass wir Medienkompetenz aufbauen bei den jungen Menschen. Das heißt, dass wir schon in der Schule, im Jugendalter lernen, wie gehen wir mit Medien um, wie gehen wir mit digitalen Medien um, wie bewerte ich die Inhalte, wie reflektiere ich eigentlich, was dahinter steht, aber wie schaffe ich es auch sozusagen, Alternativen zu schaffen. Und dazu gehört es auch, Auszeiten zu finden und Freiräume zu schaffen. Zum Beispiel, dass ich am Esstisch vielleicht kein Handy neben mir liegen habe oder dass im Unterricht es keine Handys erlaubt sind. Da macht es durchaus Sinn, aber eben immer nur im Kontext von Medienkompetenz und nicht pauschal für alle verbieten.
Jetzt Stichwort Unterricht, du hast es jetzt schon angesprochen. Wer ist denn überhaupt verantwortlich für Medienkompetenz? Die Eltern schreien, boah, nee, keine Ahnung, ich verstehe die Plattform doch selber nicht. Die Lehrkräfte schreien, was sollen wir denn noch alles machen? Das heißt, eigentlich braucht es ja smarte Unterstützungsangebote sowohl für Eltern als auch für Lehrkräfte, oder?
Das ist in der Tat eine spannende Frage, weil es ist letztendlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es ist nicht nur die Eltern oder nur die Schulen, die hier eine Verantwortung tragen, sondern wir alle. Und so müssen wir das auch verstehen, dass wir gemeinsam uns mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, wenn ich Medienkompetenz lernen will, dann brauche ich sowohl die Eltern, die das zu Hause thematisieren, mit den Kindern über Mediennutzung sprechen, über die Apps sprechen, über Trends sprechen, aber auch die Lehrer das im Klassenkontext thematisieren. Mhm. Das Problem ist häufig, dass tatsächlich viele der Lehrerinnen und Lehrer und auch der Eltern teilweise gar nicht mehr wissen, was in Social Media passiert. Sie verstehen vielleicht die Technik gar nicht Und das macht es natürlich schwierig, da einen Zugang zu finden und auch überhaupt ins Gespräch zu gehen mit den jungen Menschen.
Ja, und vor allem, was ich so krass finde, die verstehen zum Teil die Technik, also manche von ihnen vielleicht nicht. Und teilweise findet ja aber auch die Kommunikation von den Jugendlichen auf eine komplett andere Ebene statt. Wir haben vorhin eingangs, als du hier ins Studio gekommen bist, schon über die Netflix-Serie Adolescence, ich glaube, ich spreche es immer ein bisschen falsch aus, gesprochen. In dieser Serie tötet ein, oder man vermutet, das Ende ist offen, ein 13-Jähriger seine Mitschülerin, weil diese ihn online mobbt, aber es sind auch Nacktbilder von ihr im Umlauf. Also es ist wahnsinnig komplex, ganz, ganz viel Cybermobbing steckt in dieser Serie drin. Und dieses Cybermobbing findet in den Kommentarspalten von Social Media eben in allererster Linie über Emojis statt. Das heißt, wenn Lehrkräfte, und das wird auch in dieser Serie ganz gut deutlich, diese Emojis sehen, genauso wie die Eltern und auch die Polizei, die in dem Fall ermittelt, die checken überhaupt gar nicht, was da überhaupt passiert.
Ja, da sieht man mal, was das für ein, ja nicht abgeschlossenes System, aber doch für eine teilweise eigene Welt ist und was, wie schwer es ist, von außen dem zu folgen. Und deswegen ist es auch unrealistisch, dass jetzt meinetwegen die Polizei oder die Eltern da immer hinterher sind. Und wir wollen ja auch keine Helikoptereltern, die Kinder von oben 24/7 überwachen. Deswegen ist ja so wichtig, dass auch wir als Individuen, also die Jugendlichen selber lernen und begreifen, was da abgeht und eben auch Kompetenzen entwickeln, Strategien entwickeln, wie man damit umgehen kann.
Ihr habt ja von der Techniker Krankenkasse unter anderem, ihr habt wahnsinnig viele Projekte in dem Bereich, aber unter anderem das Projekt Gemeinsam Klasse sein. Was steckt dahinter?
Gemeinsam Klasse sein ist ein bundesweites Projekt, was wir gemeinsam mit Schulen anbieten und durchführen. Und dort eben genau das Thema Mobbing und Cybermobbing in Schulen diskutieren und aufarbeiten. Das heißt, es wird sich wirklich zum Beispiel im Rahmen von der Projektwoche Zeit genommen, um gemeinsam im Klassenverbund zu verstehen, was sind die Bedingungen für Cybermobbing, wie kann ich damit umgehen, welche Rolle spielen Täter, Opfer, Mittäter. Und gerade dann auch die Gemeinschaft der Klasse wird in dem Projekt genutzt, um eben gemeinsam sozusagen nicht nur ein Zeichen zu setzen, sondern wirklich auch Lösungen zu finden, wie man frühzeitig mit solchen Situationen, wenn man im Internet gemobbt wird, umgehen kann.
Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Kommt dann jemand von euch direkt dorthin oder ist das etwas, was online betreut wird?
In dem Projekt bilden wir Multiplikatoren aus. Das heißt, zum Beispiel Sozialarbeiter oder Lehrkräfte an den Schulen werden darin geschult, wie sie mit den Themen umgehen. Sie kriegen die Grundlagen zu Medienkompetenz, zu Mobbing, Cybermobbing vermittelt und bringen das in die Schule dann sozusagen als Multiplikator in die einzelnen Klassen.
Das heißt, ihr bildet aus. Und das heißt, eine Frage oder vermute ich, die dann diese Multiplikatoren und Multiplikatorinnen wahrscheinlich interessieren wird, ist, ab wann ist denn eine Mediennutzung alleine von der Bildschirmzeit her problematisch? Was ist deine Bildschirmzeit?
Das müsste ich nachgucken, aber wahrscheinlich höher, als ich es mir wünsche.
Ich wollte gerade sagen, das müsste ja jetzt eigentlich voll vorbildlich sein, wenn du dich als Psychologe mit dem Thema beschäftigst. Es müssten ja irgendwie eine Stunde am Tag sein.
Wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr.
Ab wann ist es denn problematisch? Wann kann man von einer Sucht sprechen?
Wir haben in Deutschland noch keine Diagnose für Online-Sucht oder Internetsucht. Das wird aber aller Voraussicht nach auch bald kommen. Wenn wir uns andere Süchte angucken, dann gibt es schon ein paar Hinweise oder Indizien, wo man hellhörig werden sollte. Und das ist jetzt nicht meine Aufgabe, hier Diagnosen zu stellen und auch jeder Einzelne sollte sich nicht selbst diagnostizieren. Dafür gibt es Psychologinnen und Psychologen.
Dafür gibt es TikTok.
Ja, auch das ist vielleicht nicht der beste Weg, aber genau, es gibt Expertinnen, die das machen und wenn man da Sorge hat, sollte man sich auch entsprechend an diese Person wenden. Wenn wir jetzt allgemein einmal schauen, was sind solche Warnhinweise, dann ist es in allererster Linie ein Kontrollverlust. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht mehr die Kontrolle über mein Verhalten, ich kann nicht mehr selber wirklich entscheiden, wann gehe ich online, wann poste ich was oder wann scrolle ich durch den Feed, dann ist das so ein erster Warnhinweis. Das bedeutet nämlich auch, dass ich andere Sachen in meinem Alltag, andere Pflichten vernachlässige. Ich mache meine Hausaufgaben vielleicht nicht mehr, mache den Haushalt nicht mehr, habe dadurch auch negative Konsequenzen, werde schlechter in der Schule, meine Partnerschaft leidet vielleicht darunter, aber es ist mir egal. Also obwohl ich die negativen Konsequenzen erlebe, mache ich mit dem Verhalten weiter? Mhm. Und da wird es dann wirklich kritisch und auch in Anführungszeichen selbstschädigend, dass ich eben dieses eine Verhalten, was Suchtpotenzial hat, eben über alles andere stelle und eben auch diese negativen Konsequenzen in Kauf nehme.
Oder es ist mir vielleicht nicht egal, aber es fällt mir wahnsinnig schwer, es irgendwie zu verändern, das Verhalten, oder?
Ja, häufig hat man so ein Bewusstsein und denkt so, ja, das haben wir auch an den Zahlen gesehen, man würde doch lieber eher gerne was anderes machen. Es ist aber nicht so einfach. Und ne, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass die Apps auch so ausgelegt sind, dass sie uns schnell eine Belohnung verschaffen und uns eben auch kurzfristig irgendwie bei Laune halten. Und dann ist es eben einfacher, mal eben Handy rausholen und Instagram oder was auch immer zu öffnen, als mal kurz auszuharren und den Gedanken freien Lauf zu lassen.
Hm. Was hältst du denn von so Tools wie zum Beispiel Bildschirm-Tracking-Apps, also quasi einer weiteren App, die man dann ja auf dem Handy hat, um sich selber zu kontrollieren oder eben den Reminder zu setzen, ah nee, eigentlich will ich diese App ja jetzt gerade gar nicht nutzen und deswegen ploppt dann eben ein Fenster auf, das mir sagt oder das mich fragt, willst du jetzt wirklich Instagram nutzen zum Beispiel?
Das kann hilfreich sein, weil es mir erstmal so ein Gefühl dafür gibt, wie oft bin ich überhaupt online. Ich weiß es ja scheinbar selber nicht. Es kann auch helfen, in dem Moment nochmal nachzudenken, will ich die App jetzt wirklich nutzen. Es gibt aber auch immer wieder Möglichkeiten, das zu umgehen. So. Und ich brauche schon eine gewisse Grundmotivation, natürlich mein Verhalten zu ändern. Ich brauche aber auch Alternativen. Das heißt, wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich möchte jetzt weniger bei Instagram, TikTok oder YouTube oder wo auch immer sein, dann muss ich mir ja überlegen, was mache ich denn stattdessen? Weil wenn ich einfach nur an die weiße Wand starre, dann wird mir schnell langweilig und denke, ja, so toll ist das jetzt auch nicht, dann doch lieber wieder zum Handy greifen. Also da ist es wichtig, sich Alternativen zu überlegen, wie möchte ich meine Zeit nutzen und dann habe ich auch einen Ausgleich Zeiten, wo ich online bin und Zeiten, wo ich etwas anderes mache.
Hm. Und wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft blicken, Stichwort Social Media Sucht oder Internet Suchtdiagnose. Du hast gesagt, das kommt vielleicht bald in Deutschland. Was sind da die aktuellen Gesprächsthemen oder beziehungsweise worüber redet man da? An welchen anderen Ländern orientiert man sich vielleicht auch? Wer hat sowas schon?
Ja, wenn wir mal in die Fachwelt schauen, dann ist es in der Tat so, dass es schon ein klares Bild davon gibt, dass es im Online-Verhalten Suchtpotenzial gibt. Das betrifft das Gaming, Social Media, aber auch vielleicht Online-Shopping sind solche Kriterien, die da immer wieder auftauchen. Und die WHO hat da auch schon quasi einen Rahmen für gesetzt, dass es sozusagen auf fachlicher Ebene diese Kriterien gibt. Was jetzt noch passieren muss, ist es sozusagen auf nationaler Ebene umzusetzen. Das ist auch teilweise einfach ein bürokratischer Prozess und weniger eine fachliche Frage, ob das vorhanden ist oder nicht.
Bürokratischer Prozess, kannst du vielleicht mal skizzieren, was hängt da alles mit dran? Also ihr, die Techniker-Krankenkasse, müsst das wahrscheinlich irgendwo intern erstmal verzeichnen und natürlich auch andere Player im Gesundheitsmarkt, oder?
Genau, letztendlich müssen alle Ärztinnen, Ärzte, alle Therapeutinnen, Therapeuten, die Krankenkassen, die Leistungserbringer, Krankenhäuser, also das gesamte Gesundheitssystem sich auf eine neue Kategorisierung einstellen. Und das braucht einfach Zeit, bis da jeder sozusagen weiß, was er zu tun hat und das auch aufeinander abgestimmt ist.
Das heißt, wir können abschließend von diesem Gespräch sagen, da passiert etwas im Hintergrund, aber wie das normal in Germany immer so ist, das dauert ein bisschen länger und man kann aktuell noch nicht sagen, wann es soweit ist.
Genau, und ich würde das noch ergänzen, dass das natürlich nichts an der Tatsache ändert, wenn jetzt jemand aktuell Probleme hat und ein problematisches Verhalten zeigt, das ihm nicht geholfen werden kann. So, das ist eher im Hintergrund eine fachliche Orientierung und Kategorisierung. Nichtsdestotrotz können Therapeutinnen und Therapeuten natürlich auch Menschen helfen, die jetzt aktuell Probleme mit ihrem Online-Verhalten haben.
Das heißt, wenn ihr jetzt hier zuhört und feststellt, oh, ich kann das Handy wirklich nicht außer Hand nehmen und es ist so, wie David beschreibt, dass ich einen Kontrollverlust erlebe, dann lohnt es sich da vielleicht nochmal genauer hinzuschauen auf das eigene Nutzungsverhalten und sich vielleicht nochmal zu fragen, okay, was könnten jetzt die Anlaufstellen sein, beziehungsweise welche Schritte kann ich unternehmen, um mein eigenes Verhalten zu regulieren und so eben auch ja, Selbstkompetenz, aber natürlich auch einfach Selbstermächtigung wieder zu erfahren, mein Leben wieder vom Fahrersitz aus zu erleben und nicht vom Beifahrersitz und Konzerne wie Instagram oder Meta eben mein Leben regeln zu lassen, ne? Top. David, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und an dieser Stelle würde ich sagen, springen wir nochmal zurück zu Kilian.
So,
lieber Kilian, ich wollte es auch gerade sagen. Jetzt sind wir zurück und können unser Fazit ziehen. Wir haben mit David gesprochen und wir haben mit Amelie gesprochen.
Ja, total, total interessant. Verschiedene Sichtweisen. Ich fand auch das Gespräch mit Amelie super und irgendwie. Ja, ich meine, wir kennen sie ja auch. Du hast auch schon beruflich mit ihr zu tun gehabt, glaube ich. Und auch persönlich kennst du sie ja. Ich kannte sie bislang nur vom Screen, weil man sie ja wirklich täglich sieht im Tagesschau-Kontext. Und einfach noch interessant, so auch so eingeordnet zu hören quasi, wie aus ihrer Nachrichtenperspektive diese ganze Situation zu bewerten ist. Weiß nicht, was hat dich überrascht?
Bei Amelie oder bei David?
Beiden.
Ich fand im Gespräch mit David, das habe ich ja alleine im Studio hier in Hamburg geführt, fand ich besonders interessant, dass mir nochmal vor Augen geführt wurde, dass junge Menschen im Social-Media-Kontext eine komplett andere Sprache beherrschen beziehungsweise auf eine andere Art und Weise kommunizieren über Emojis und so weiter und dadurch auf einer Ebene unterwegs sind, die für andere Erwachsene, in Anführungszeichen, extrem schwer greifbar ist. In dem Kontext haben wir ja über die Netflix-Serie Adolescence gesprochen nochmal. Ich habe übrigens mittlerweile angefangen, sie zu gucken. Als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, hatte ich ja nur die Spoiler von anderen gehört.
Voll.
Und mittlerweile bin ich drin und genau, und da wurde mir nochmal vor Augen geführt, es ist so schwierig für Lehrkräfte, für Eltern, diese andere Art der Kommunikation, die im Social-Media-Kontext stattfindet, einzuordnen und jungen Menschen dadurch auch irgendwie Halt zu geben und Hilfe anzubieten, weil eben häufig übersehen wird, dass überhaupt Hilfe gebraucht wird.
Ja, also ich erlebe das selber auch bei Vorträgen, dass immer häufiger auch über Jugendwörter gesprochen wird und auch einfach nachgefragt wird, was ich voll verstehe und auch voll gerne mache, um das einzuordnen natürlich.
Was meinst du eigentlich damit? Ist ja auch schon häufig bei englischen Begriffen einfach so, ne? Also es passiert natürlich mir auch häufig, wenn ich irgendwie im Vortrag englische Begriffe nutze, dass dann gefragt wird, hey, was bedeutet das jetzt?
Ja, und es gibt auch tatsächlich die Generation oder die Gruppe an Führungskräften, die das nicht möchte. Also wenn ich ein englisches Wort benutze, ich habe auch schon einen gehabt, mal in einem Vortrag, in einem Workshop, einem Ganztagesworkshop, der hat mich jedes Mal korrigiert, wenn ich einen englischen Begriff verwendet habe, der im Deutschen einfach zu besetzen wäre. Er meinte, wie bitte? Das verstehe ich nicht. Und ich so, wissen Sie nicht, was bedeutet Homeoffice? Doch, aber es gibt doch auch im Deutschen die Heimarbeit. Okay, dann reden wir halt über Heimarbeit. Aber so drastisch war der tatsächlich. Das war auch irgendwann ein bisschen nervig. Irgendwann haben wir noch seine eigenen KollegInnen dann gerügt, weil sie gemeint haben, jetzt reicht es mal wieder nach 6-mal korrigieren. Das ist das eine, aber es ist natürlich auch voll verständlich, dass man bestimmte Jugendwörter erklärt haben möchte. Und ich erlebe auch immer wieder in Anfragen für Vorträgen, einen eigenen Bullet Point bitte über Jugendwörter sprechen. Oder was ich total interessant finde, ich habe letztens mit Simon Schnetzer über die Studie geredet und es ist ja auch online alles viele Informationen zu finden. Und er meinte, bis heute ist eigentlich eine der meistgeklickten Seiten bei ihm die Jugendwörter tatsächlich. Da gibt es einen eigenen Reiter dazu, wo er die nochmal erklärt und die werden dauernd wieder angeklickt, weil so viele da Fragen haben dazu. Und es ist ja irgendwie auch schön, wenn man sich als ältere Person dann irgendwie dann doch da hineinversetzen möchte, oder?
Was ja eigentlich absurd ist, denn wenn man sich anschaut, wie diese Jugendwörter zustande kommen, die wurden ja ganz lange von einer Jury von Erwachsenen, älteren Menschen irgendwie gekürt. Und dann wurde das sehr häufig kritisiert und mittlerweile können eben junge Menschen, aber im Prinzip auch alle anderen Menschen online abstimmen und eben sagen, was das Jugendwort des Jahres sein könnte. Und dadurch entsteht halt auch einfach viel Quatsch. Also es ist nicht wirklich repräsentativ, zumal es ja auch regional immer wieder Unterschiede gibt. Ne?
Absolut. Und auch innerhalb der Altersgruppen natürlich. Ein Jugendwort festzulegen ist sehr, sehr schwierig. Da entstehen ja ganz viele verschiedene Trends da drin. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen gab es ja diese Wochen auch wieder das Boomerwort des Jahres. Hast du davon mitbekommen?
Nee, ich will noch eine Sache zum Jugendwort sagen, weil weißt du, was das Interessante ist? Auch wenn es so random entsteht, irgendwie dieses Jugendwort des Jahres, setzt es sich dann ja innerhalb der Gesellschaft trotzdem irgendwie durch. Also diese Worte, nachdem sie gekürt wurden, werden dann ja anschließend durchaus benutzt von der Gesellschaft. Und das finde ich so spannend, denn das zeigt ja im Prinzip, dass unsere gesamte Gesellschaft irgendwie danach strebt, jung rüberzukommen und deswegen diese Worte benutzt.
Mhm, also im Sinne von hip und man will irgendwie am Nabel der Zeit dann auch sein.
Ja, genau. Man will im Zeitgeist unterwegs sein.
Verstehe ich, ja.
Aber hau raus, was ist das Boomerwort des Jahres? Habe ich nicht
mitbekommen. Was denkst du? Hast du irgendeinen, fällt dir irgendwas ein? Hast du davon gehört? Nein.
Ich habe gar nichts mitbekommen.
Der Hintergrund ist tatsächlich das Levi Pennell, kennst du den? Auf Instagram und TikTok, ein richtig cooler Instagrammer und TikToker. Gibt es seit einem Jahr, würde ich sagen, ist er ziemlich am Start. Mhm. Der sehr, sehr schnell redet und dann mal ganz schnell diese Videos aufnimmt. Man muss gar nicht 1,5 oder 2 Mal einstellen auf TikTok. Und der total coole Trends schon hatte, so virale Trends, wo er irgendwie über diese Weißlichtmilben an der Decke geredet hat, wo voll viele verarscht wurden, weil er erzählt hat, es gibt diese Milben an der Decke, muss man aufpassen, die absaugen. Und es war einfach nur ein Joke von ihm und es haben so viele Leute das danach gemacht. Egal, der hat tatsächlich sich aufgeregt wegen diesen Thematiken, die du gerade angesprochen hast, dass das Jugendwort des Jahres von älteren Leuten entschieden wird und gar nicht so repräsentativ ist. Und es gibt aber gar kein Boomerwort des Jahres. Und das hat er jetzt wieder durchgeführt mit Tagesscheiß tatsächlich, diese Instagram-Seite auch
dann postet dazu gemacht,
die sehr ähnlich ausschauen wie Tagesschau, wo wir auch wieder beim Thema sind. Und natürlich da ein bisschen Satire, Ironie reinbringen wollen. Aber der hat es auch mit ganz vielen Kommentaren versucht auch herauszurechnen und irgendwie zu bestimmen. Und Nummer 1 ist Baujahr. Also anstelle von Geburtsjahr zu sagen, ich habe das Baujahr.
Ne? Stimmt,
das ist noch drin. Dann, was ich sehr liebe, ist mein lieber Herr Gesangsverein, ist auf Platz 2. Schabernack auf Platz 3. Trick 17 ist dabei. Trick 17. Der Rechner statt der Computer.
Aha.
Und Nummer 5 oder 6 ist dann schon, ist Firlefanz.
Firlefanz, auch ein schönes Wort, oder?
Finde ich voll ein schönes Wort eigentlich.
Also vom Klang her auch Firlefanz, herrlich. Firlefanz. Ja. Kilian, jetzt sind wir voll abgekommen vom Thema. Es geht eigentlich um Social Media, aber das ist interessant, denn das macht deutlich, wir sind noch voll drin, genau, aber das ist spannend, weil aufgrund dieser Worte oder generell aufgrund der Kommunikation schreiben wir, glaube ich, häufig in Kommentarspalten oder auch in Beiträgen, zum Beispiel auf LinkedIn, viel aneinander vorbei. Gerade
so. Ja, erzähl doch mal. Du hast zu unserer Jugendstudie einen Post verfasst, überhaupt nicht tatsächlich auf die Social-Media-Thematik angespielt, sondern vor allem auf etwas, wo du ja Expertin warst, unserer Jugendstudie. Wir haben dich eingeladen, einen Experten in den Kommentar zu schreiben. Das hast du gemacht, der wurde richtig cool. Und du hast dazu was geschrieben.
Genau, vielen Dank nochmal. Ich durfte über das Thema Rente schreiben, beziehungsweise über das große Oberthema Finanzen und habe mir dann eben das kleine Thema Rente rausgepickt, dass unser Rentensystem obviously nicht generationengerecht ist und junge Menschen oder eigentlich alle unter 45-Jährigen über den Tisch gezogen werden, weil für die eben relativ wenig übrig bleibt und dass es eben höchste Zeit ist, dass wir eigentlich ja einen Aufstand machen und zwar nicht gegen die ältere Generation, sondern gegen eine Politik, die sich in allererster Linie an die ältere Generation richtet und die Belange der anderen nachkommenden Generation irgendwie vernachlässigt. Und genau darüber habe ich auch auf LinkedIn geschrieben und da haben sich sehr viele Menschen noch mal wieder ein bisschen angegriffen gefühlt.
Ja. Ich zitiere doch mal direkt, werte Ronja Ebeling, glauben Sie wirklich, dass es besonders geschickt ist, die Generationen dieser ohnehin bereits aufgeheizten Diskussion auch noch zusätzlich gezielt gegeneinander aufzuhetzen? Werte Ronja Ebeling, glauben Sie das denn?
Ey, ich finde es schade, dass sich die Menschen immer wieder so krass davon angegriffen fühlen, wenn man diese Politik kritisiert, die sich ganz offensichtlich nach der alternden Mehrheit richtet und nach den Belangen der alternden Mehrheit. Und beim Rentensystem müssen wir ganz eindeutig kritisieren dürfen, dass wenn Menschen in Zukunft keine Rente bekommen oder beziehungsweise auch heute schon keine oder zu wenig Rente bekommen, dass sie davon wirklich leben können und Flaschen sammeln müssen und bliblablub, ne? Das will ich auch gar nicht, dass es irgendjemand muss, auch niemand aus der älteren Generation. Aber wenn das der Fall ist, dann sinkt einfach das Vertrauen in den Staat gewaltig. Und je mehr Menschen davon betroffen sind, auch in Zukunft, umso größer ist das Misstrauen gegenüber dem Staat und umso mehr profitieren eben andere Gruppen in der Gesellschaft. Und dann wird gegeneinander gehetzt und dann wird es gefährlich. So. Und ich finde, es ist total wichtig, dass wir diese Crew, die auf dem Eis steht, also das Thema Rente, wirklich jetzt mit der neuen Bundesregierung auch beackern und das Thema ansprechen dürfen, ohne dass dann gesagt wird, ja, wir wollen doch der älteren Generation die Rente wegnehmen.
Ja, bin ich voll bei dir. Und es ist ja auch, was du auch schon in dem ExpertInnen-Kommentar quasi prognostizierst, was wir auch sagen als Autoren, wenn es irgendwo im Horizont Generationenkonflikt gibt, dann liegt er dort begraben und den muss man wirklich angehen. Wir haben gezeigt, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, junge Menschen sind super solidarisch, was das angeht. Sie haben kein Interesse, dass die Älteren mehr Beiträge zahlen müssen, länger arbeiten müssen. Sie wollen nicht da quasi denen etwas in die Schuhe schieben. Gleichzeitig wollen sie auch für ihre Altersvorsorge irgendwie was tun und haben echt Sorgen, was Thema Altersarmut angeht. Ja, so wie es jetzt läuft man da wirklich, wie du sagst, mit dem Tanker auf einem Eisberg zu und da muss schon was getan werden.
Ja. Total. Also dementsprechend brauchen wir einen konstruktiven Austausch über die Themen, die ihr in der Jugend in Deutschland Trendstudie aufgegriffen habt, sowohl im analogen Leben als auch in den digitalen Medien, in den Kommentarspalten dort. Ich glaube, das ist enorm wichtig.
Absolut. Also auch im Podcast, oder? Ich meine, das haben wir jetzt 2 Folgen lang versucht, es wird noch weitergehen. Wir werden auch in den nächsten Folgen immer mal wieder darauf Bezug nehmen. Haben wir noch eine andere Folge, coole Folge geplant, kann man schon mal sagen. Ich glaube, da gibt es noch einige coole Themen, die man ansprechen kann. Aber wir hoffen natürlich, dass jetzt auch diese beiden Folgen schon mal sehr hilfreich und interessant waren, nochmal einen tieferen Deep Dive zu bekommen.
Genau. An dieser Stelle machen wir den Sack zu, lieber Kilian, und bedanken uns nochmal bei der Techniker Krankenkasse für die Unterstützung bei dieser Folge.
Ciao. Ganz genau.
Und bis nächste Woche.
Tschüss.